Genau, vielleicht noch für die Gäste eine kurze Erklärung. Ich bin nicht der Pastor, der ist krank, was die Christina vorhin erzählt hat. Und wenn es heute also nicht wird mit der Predigt, lohnt sich trotzdem nochmal wiederzukommen. Das soll aber keine Entschuldigung von vornherein sein, sondern nur eine Erklärung. Genau. Ich möchte mit meiner Predigt gern anknüpfen an unseren Ostergottesdienst. Ihr erinnert euch an Simon von Kyrene. Wie war sein Leben? Wisst ihr das noch? Es war langweilig und öde. Und genau, er fand seine Arbeit langweilig und dann, das war also so ein Anspiel, was wir auf dem Ostergottesdienst hatten. Und es fiel auf, wie fröhlich er zu seiner Arbeit ging und es konnten die umstehenden Leute nicht verstehen, dass er so fröhlich war. Und sie haben ihn dann gefragt und die Erklärung war, dass er dann Jesus, dem er das Kreuz erst getragen hatte, dann auch als Auferstandener begegnet ist und deshalb so fröhlich war. Genau. Ich finde die Berichte der Bibel, wo Jesus so als Auferstandener erscheint, die finde ich absolut faszinierend. Ich wäre da zu gerne mal für einen Moment dabei gewesen und hätte gerne mal in die Gesichter der Leute geschaut, wo Jesus ihnen dann erscheint als Auferstandener. Also das hätte ich wirklich zu gern mal mitgekriegt, eine der Stellen, wo ich das gern gemacht hätte. Und ich finde es erstaunlich, dass es steht in der Bibel, dass scheinbar längst nicht alle Geschichten aufgezeichnet worden sind, wo Jesus erschienen ist. Am Anfang der Apostelgeschichte schreibt Lukas, dass Jesus nach seiner Kreuzigung sich 40 Tage lang sehen ließ und mit den Jüngern alles Mögliche über das Reich Gottes besprochen hat. Und im ersten Korintherbrief schreibt der Paulus, dass Jesus sich 500 Brüdern auf einmal gezeigt hat und er sagt damals, dass die meisten von ihnen noch leben, also dass sie als Zeugen zur Verfügung stehen. Drei solche Auferstehungsgeschichten habe ich mir ausgesucht, aber keine Angst, ich werde zwei nur ganz kurz streifen und auf die dritte ein bisschen länger eingehen. Meine Predigt habe ich genannt, Begegnungen, die das Leben verändern. Haben wir schon bei Simon von Kyrene gesehen. Kathleen, du kannst das erste Bild mal anwerfen. Genau. Die erste Geschichte kennt ihr alle. Das soll also Maria Magdalena sein. Die Geschichte steht im Johannes im Kapitel 20 ab Vers 11. Maria Magdalena ist draußen vor der Gruft, in der Jesus beigesetzt worden ist und sie weint, weil der Leichnam Jesu verschwunden ist. Ihr erscheinen zwei Engel. Und wahrscheinlich ist ihr Schmerz so groß, dass sie gar nicht realisiert, dass das Engel sind, denn sie redet mit ihnen, als wären das ganz normale Leute. Sie ist weder erschrocken noch erstaunt darüber, dass sie dort Engeln begegnet. Und dann sieht sie plötzlich Jesus dastehen. Sie hält ihn aber zunächst für den Gärtner und fängt mit ihm an, wäre lustig, was Gärtner damals für Gewänder trugen, ne? Ja, aber sie fängt also mit ihm an zu verhandeln über den Leichnam von Jesu und dann spricht er sie an mit ihrem Namen Maria. Und das ist der Moment, wo sie ihn erkennt und wo sich ihr Leben verändert und wo sie es gar nicht fassen kann, wo sie wahrscheinlich auf ihn zustürzen will, aber Jesus erlaubt ihr das nicht. Auf jeden Fall ist ihre Trauer wie weggeblasen und sie weiß von dem Moment an, Jesus lebt, er ist auferstanden und er hat sogar sie als Frau noch vor den Männern als eine Zeugin dafür auserwählt. Und dann geht sie hin und erzählt ihr Erlebnis den Jüngern. Die zweite Geschichte, können wir das zweite Bild nehmen? Zwei Jünger gehen von Jerusalem nach Emmaus. Das sind ungefähr 11 Kilometer, also nicht allzu weit. Einer von den beiden heißt Kleopas, den anderen, der wird nicht erwähnt mit Namen. Und sie unterhalten sich darüber, was in den letzten Tagen in Jerusalem passiert ist. Sie sind völlig niedergeschlagen und sie können eigentlich noch gar nicht begreifen, was passiert ist. Ihr Rabbi, den sie 3 Jahre lang begleitet haben, mit dem sie die unglaublichsten Dinge erlebt haben, von dem sie glaubten, er sei der Messias, der ist tot. Er wurde gekreuzigt wie ein Schwerverbrecher. Und dann erzählen ihnen auch noch ein paar durchgeknallte Frauen, sie hätten eine Engelserscheinung gehabt und Jesus wäre jetzt nicht mehr tot, sondern er wäre auferstanden. Das zweite Bild, bitte. Während sie sich also so unterhalten, merken sie gar nicht, wie sich ihnen ein anderer Mann anschließt. Und der fragt sie erst ziemlich geschickt aus, worüber sie sich denn eigentlich unterhalten. Und nachdem sie ihm das erzählt haben, was sich in den letzten Tagen abgespielt hat, legt er ihnen die Tora aus, erklärt ihnen Gottes Plan mit seinem Messias. dass er doch leiden muss und von seinem eigenen Volk verworfen werden musste. Und er geht einmal mit ihnen quer durchs Alte Testament. Und erst im Nachhinein realisieren sie, wie sehr ihre traurigen Herzen von seiner Rede berührt waren und wieder anfangen, also wie ihre Herzen wieder anfangen zu brennen. Und als es dann Abend wird, laden sie ihn ein, mit ihm gemeinsam in die Herberge zu gehen. Und als er dann das Brot bricht, das sie gemeinsam essen wollen, fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Er ist es selber, Jesus. Die Frauen hatten recht. Im gleichen Moment ist er wieder verschwunden und sie sind völlig aufgelöst. Gleichzeitig glücklich, verwirrt, und sie kehren nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu erzählen. Ich glaube, auch sie sind veränderte Menschen von einem Augenblick auf dem anderen. Jetzt kommt die dritte Geschichte, bei der wir ein bisschen länger bleiben, und den Predigttext, den kannst du auch mal bitte einblenden. Genau. Also der Predigttext steht auch im Johannesevangelium, Kapitel 20, ab Vers 19. Es ist eigentlich die zweite Hälfte, aber um den Sinnzusammenhang besser mitzukriegen, lesen wir mal den ganzen Absatz. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten sich aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den wir heute näher eingehen möchten. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen, Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, lege deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich habe mir aus dieser umfangreichen Geschichte einfach drei Punkte ausgesucht, die mir wichtig geworden sind und die ich gern mit euch teilen möchte. Und mein erster Punkt aus dieser Geschichte ist, Gott ist ein Gott, der sich offenbaren möchte. Offenbarung ist laut Wikipedia die Eröffnung von etwas bisher Verborgenem. Wenn wir also davon sprechen, im christlichen Jargon, dass Gott sich offenbart, heißt das, er zeigt sich, er gibt sich zu erkennen, er tut sich kund. Und wir als Menschen sind absolut darauf angewiesen, dass Gott das tut, also dass er sich uns kundtut, weil wir von uns aus nicht zu ihm kommen können. Ja, er spielt in so einer anderen Liga als wir. Deshalb sind wir als Menschen darauf angewiesen, dass Gott sich offenbart, dass er diesen Vorhang, dass er von seiner Seite aus den Vorhang durchbricht sozusagen und uns ein Stückchen von sich selbst zu erkennen gibt. Genau, und das tut Gott. Er ergreift die Initiative, er offenbart sich. Und Gott tut das auf ganz verschiedene Weise, wie er sich offenbart. Gott offenbart sich zum Beispiel als in einer ganz allgemeinen Weise anhand der Schöpfung. Ja, jeder Mensch kann, wenn er die Natur betrachtet, erkennen, es muss einen Urheber geben, es muss einen Gesetzgeber geben, der hinter dieser Herrlichkeit steckt. Und das kann dann wieder ein Anstoß sein, dass man Gott sucht. Der Römerbrief drückt das so aus, Paulus im Römerbrief, weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Und dann tut Gott, also das ist diese Offenbarung, wie Gott sich in allgemeiner Weise offenbart, aber was wir gelesen haben in den Ostergeschichten oder worum es mir heute geht eigentlich, das ist, dass Gott sich auch in besonderer Weise offenbart. Also wo Gott wirklich einzelne Menschen anspricht, auf Menschen zugeht, wo Gott heraustritt aus seiner verborgenen Welt und hineinspricht, hineinwirkt in unsere Wirklichkeit und uns sozusagen ein Stück Himmel zeigt. Und das tut Gott in seinem Volk Israel schon seit Jahrtausenden. Ja, das geht bei Abraham los, Abraham, Isaak und Jakob, die Erzväter. Allen Menschen offenbart sich Gott. Alle haben eine persönliche Begegnung mit Gott. Und es geht weiter bei Mose, den Propheten und auch einzelnen Königen, dass sie eine Begegnung mit Gott haben, dass sie genau direkt ja eine Offenbarung von Gott bekommen. Und unter Gottes Führung entsteht eine Sammlung von Schriften, die wir heute als Bibel bezeichnen. Das ist heute sozusagen für uns die wichtigste Quelle von göttlicher Offenbarung. Gott offenbart sich auch Menschen im Neuen Testament. Also noch schon vor Jesus geht das los. Ganz am Anfang lesen wir, wie zum Beispiel Zacharias, der Vater von Johannes, eine Offenbarung hat von Gott, wie Gott ihm begegnet. Wie Maria, die Mutter von Jesus, Gott begegnet und so weiter und so fort. Das zieht sich durch die Kirchengeschichte, die katholischen Heiligen, die Reformatoren. Und das geht hin bis zu ganz normalen Leuten, nämlich zu dir und zu mir, dass Gott sich offenbart. Und manchmal offenbart sich Gott in ganz krasser Weise. Wir hören das manchmal aus Berichten von muslimischen Ländern. Da gibt es Geschichten, wo Gott in Visionen oder wo Jesus in Visionen Menschen erscheint. Die kommen fast ran an unsere Ostergeschichten, die wir gerade gehört haben. Und es gibt auch weniger spektakuläre Geschichten, wie Gott sich offenbart. Und da musste ich so denken in meiner Vorbereitung an diese Gemeindefreizeit, die wir hatten. Da gab es einen Anfangsabend, da sollten wir uns in eine Schnur Knoten machen und jeder Knoten stand für so Highlights von Gottesbegegnungen, die wir hatten. Und wir sollten uns das so erzählen gegenseitig, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat, wo wir Gott begegnet sind. Und in meiner Gruppe, also das ging so grüppchenweise, da war das so spannend, dass wir dann, als es zum gemütlichen Teil überging, immer noch dabei waren, uns diese Storys zu erzählen, weil das einfach toll war. Das war nicht so spektakulär wie in den Ostergeschichten. Es waren auch nicht solche Wahnsinnsvisionen, wie es vielleicht in muslimischen Ländern stattfindet. Aber es war trotzdem göttlich und es war Offenbarung und es war toll und inspirierend, das voneinander zu hören, wie das passiert ist. Ja, ich glaube, dass niemand an Jesus glauben kann, wenn Gott ihm das nicht schenkt, wenn Gott ihm das nicht gibt. Und Jesus sagt im Johannes Kapitel 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Warum erzähle ich euch das Ganze? Warum schlage ich diesen großen Bogen? Weil ich damit sagen will, du und ich, wir sollten ganz tief darauf vertrauen, dass Gott wirklich am Werk ist in unserem Leben. Er ist der Initiator deines und meines Glaubens, nicht du selber bist es. Und Gott weiß auch, durch welche Umstände und vielleicht Schwierigkeiten oder vielleicht Zweifel du gerade gehst. Und Gott findet Mittel und Wege, um dir darin zu begegnen, so wie das nötig und nützlich ist für dich. Und er ist auch derjenige, der aufpasst auf deinen Glauben, der deinen Glauben bewahrt, er hat dich nicht zu dir gezogen, um dich dann wieder fallen zu lassen. Ja, er ist ein Gott der Offenbarung, er ist ein Gott, der redet und der handelt und er ist einer, der den Menschen sucht und von sich aus alles getan hat, dass der Weg zu ihm offen ist. So, das war mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt heißt, Jesus besiegt die Zweifel seiner Nachfolger. Und dazu können wir mal den zweiten Text kurz anwerfen. Also ich weiß gar nicht, mir ist nicht klar, warum der Thomas so als der Zweifler in den Volksmund eingegangen ist. Ich weiß gar nicht, ob das so biblisch ist, dass der Thomas diesen negativen Touch bekommen hat als der, der zweifelt. Denn die nehmen sich meiner Meinung nach alle echt nicht viel, die Jünger. Hier haben wir mal einen Kommentar sozusagen aus dem Markus-Evangelium auf diese Geschichten, die ich am Anfang gelesen habe. Und das finde ich doch erstaunlich. Da schreibt also der Markus, nachdem Jesus früh am Sonntag auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 bösen Geistern befreit hatte. Sie ging hin und berichtete es denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Als sie hörten, dass Jesus lebe und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie es nicht. Danach zeigte sich Jesus in fremder Gestalt von ihnen, 2 von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten um und erzählten es den anderen, aber die glaubten ihnen auch nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11, während sie beim Essen waren. Er machte ihnen Vorwürfe, weil sie gezweifelt hatten und denen nicht glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und nach unserem Predigtext müssten wir jetzt noch anfügen, und Thomas, der nicht bei ihnen war, als Jesus erschienen wurde, glaubte ihnen auch nicht, als sie ihm das erzählten. Genau. Glaube und Unglaube sind im Neuen Testament absolut keine Beliebigkeiten. Wenn man sich nur mal eine Konkordanz nimmt oder, was nimmt man heutzutage, außer der statt der Konkordanz? Irgendeine Internetseite, ja genau. Also, wenn man sich eine Konkordanz nimmt, ich bleibe mal bei der Konkordanz, und sich die anguckt unter Glauben, dann erscheint da eine Riesenlatte von Begriffen. Und Jesus fordert Glauben. Jesus lobt Leute, die glauben. Jesus tadelt die scharf, die ihm nicht glauben wollen. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist jetzt nicht so wichtig, ob jemand glaubt oder nicht. Und umso erstaunlicher finde ich es, wie Jesus seinen Leuten begegnet, von denen er weiß, dass sie ihn eigentlich lieben, aber aus irgendeinem Grunde gerade nicht glauben können. Ich finde es erstaunlich, wie Jesus mit Thomas umgeht, dass er auf alle seine Forderungen eingeht. Ja, er sieht die Hände von Jesus, er darf die Finger in die Nägelmale legen und dann erlaubt Jesus ihm auch noch die Hand in seine Seitenwunde zu legen. Und der darauf folgende Tadel in der Geschichte, der scheint mir doch eher sehr sanft zu sein, sage ich mal. Ich habe mich gefragt, was muss das mit Thomas gemacht haben, dieses Erlebnis? Und ich denke schon, es hat ihn sicherlich ein bisschen beschämt, dass Jesus jetzt genau das ihm gestattet, was er so entrüstet gefordert hat. Aber ich glaube, es hat ihn auch wirklich überwältigt. Und ich denke, dass es die Offenbarung war, die er sein ganzes Leben lang nicht vergessen hat. Jesus sagt dem Thomas damit, ich sehe dich und ich kenne dich durch und durch und ich habe deine zweifelnden Worte sehr wohl gehört, obwohl ich nicht im Raum war. Und du bist es mir wert, dass du genau das tun darfst, was du im Eifer deiner Entrüstung gefordert hast. Und vielleicht noch ein dritter Punkt für Thomas, du bist auch nicht raus, du bist immer noch einer der 12 und ich habe eine Aufgabe für dich. Und auch für uns selbst, für dich und für mich stecken in dieser Geschichte ein paar frohmachende Gedanken. Und die wären zum Beispiel, Jesus lässt dich so schnell nicht los, wenn es mal Glaubenszweifel in deinem Leben gibt. Und zweitens, wenn du es ehrlich meinst, dann ist Jesus bereit, dir genauso zu begegnen, wie du es brauchst, damit dein Glaube wieder Feuer fängt. Ein weiterer Punkt, versuch nicht deine Zweifel, man könnte vielleicht auch andere ungeliebte Sachen wie Zorn, Ängste und so weiter einsetzen, also versuche nicht deine Zweifel mit geheucheltem Glauben zu übertünchen. Du kannst mit Gott über alles reden und Glauben entsteht nicht durch ein verzweifeltes Festhalten an einem Dogma, sondern Glaube entsteht durch eine wachsende und ehrliche Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und vielleicht noch ein vierter Punkt, dein Glaube hängt nicht in erster Linie von deiner eigenen Frömmigkeit, von deiner Leistung, von deiner Hingabe, von deinem Glauben ab, sondern Glaube hängt in erster Linie ab, wir können den schon positiv beeinflussen, unseren Glauben, aber in erster Linie hängt unser Glaube ab von der Initiative Gottes, der den Glauben in dir und in mir geweckt hat, der sich dir offenbart hat und von der Tatsache, dass Gott dich erwählt hat und dass er dich auch ständig beschützt. Davon hängt dein Glaube ab. Und das Kreuz hat uns von all unserer Sünde erlöst und es hat uns auch erlöst von der Sünde, ihm nicht zu vertrauen oder manchmal nicht vertrauen zu können. Dritter und letzter Punkt. Gottes Ziel sind Glaube und Vertrauen. Ja, wir wollen nicht den Unglauben oder den Zweifel verherrlichen, sondern Gottes Ziel sind schon Glaube und Vertrauen. Johannes 20 lese ich nochmal, die Verse 28 und 29, da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast, freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wir haben uns gerade angeschaut, wie der Weg von Thomas hin war zum Glauben. Ich habe keine Ahnung, ob er jemals in seinem Leben wieder von Glaubenszweifeln geplagt war, der Thomas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals wieder an der Auferstehung Jesu gezweifelt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber der Thomas kommt nicht nur hinweg über seine Zweifel an der Auferstehung, sondern er sagt noch zwei ganz entscheidende Dinge hier in diesen Versen. Erstens, er spricht Jesus tatsächlich mit Gott an. Und das ist für einen Juden schon sehr krass. Und er sagt, mein Herr und mein Gott. Also er macht das auch persönlich. Der Thomas ist genau dort angekommen, wo Jesus ihn haben will. Nämlich im Glauben, in der Hingabe und in der Anbetung. Der letzte Satz, der in diesem Text steht, freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Oder mal nach der Elberfelder Übersetzung. Das ist wie nochmal so eine Seligpreisung. Das ist wie eine Seligpreisung aus der Bergspredigt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Also dieser Satz, der hat mich ganz schön verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle 11 Jünger glauben nur, weil sie Jesus wirklich gesehen haben. Und dann sagt Jesus, glückselig sind die nicht sehen und doch glauben. Also legt jetzt Jesus einen höheren Maßstab an uns, wie an seine Jünger oder was? Genau, und diese Tatsache auch, dass die Jünger ja Jesus gesehen haben, das ist die Tatsache, die ihnen Kraft gibt, ihr Leben zu führen bis ans Ende, bis in den Märtyrertod zu gehen. Also was soll dieser Satz, glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben? Ja, ich habe mich gefragt, was will Jesus damit sagen? Will er, dass wir ein Glaubensleben führen, ohne Glaubenserfahrungen zu machen? Will Jesus, dass wir sozusagen nichts sehen, nichts fühlen, nichts erleben, nur glauben? Ist für mich kaum vorstellbar, dass Jesus das möchte, weil Jesus ist den Menschen immer mitten in ihrem Alltag, mitten in ihren Sorgen, mitten in ihren Nöten begegnet. Ja, wenn jemand traurig war, hat er ihm aufgeholfen, wenn jemand krank war, hat er ihn geheilt, wenn jemand verachtet war, hat er ihm seine Würde zurückgegeben. Also Jesus ist das genaue Gegenteil von einem Glauben, der mit der Realität nichts zu tun hat. Und Jesus ist auch absolut nicht gegen Wunder. Er hat Wunder selber getan, also das war ein riesiger Bestandteil seines Dienstes. Und außerdem gibt es eine Fülle von Verheißungen, was wir erleben sollen, wenn wir Jesus nachfolgen. Also auch an Zeichen und Wundern erleben sollen. Und was noch viel wichtiger ist als Zeichen und Wunder, ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir Gott real erleben, also dass unsere Beziehung echt eine Liebesbeziehung ist und die schließt Gefühle mit ein, die schließt eben mit ein, dass wenn wir die Bibel lesen, uns das Wort lebendig wird, dass wenn wir um Vergebung bitten, wir das erfahren und nicht nur im Glauben annehmen und so weiter. Also ich glaube, ich brauche das nicht weiter ausführen. Ich denke, dass wir uns einig sind, dass Jesus hier nicht sagen will, es zählt nur der Glaube und die Erfahrung ist zweitrangig. Ja, was will Jesus also hier sagen, habe ich mich gefragt. Und ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht so ganz genau. Ich habe aber 3 Vorschläge für euch, für uns. Und der erste Vorschlag ist, ich habe mir den Vers dann nochmal genau durchgelesen und Jesus sagt, zumindest hier, die Übersetzungen sind da vielleicht auch verschieden, in der Guten Nachricht Übersetzung heißt dieser Satz an Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Also du glaubst, weil du mich gesehen hast, freuen dürfen sich alle, die nicht sehen und trotzdem glauben. Also du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wir sind alles Leute, die haben Jesus nicht gesehen. Jedenfalls nicht leibhaftig. Und trotzdem glauben wir. Ja, wir lieben Jesus, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Und es könnte sein, dass dieser Vers einfach eine Seligpreisung ist für uns. Glückselig seid ihr, die ihr nicht gesehen habt und trotzdem glaubt. Also es hat möglicherweise gar nichts zu tun mit übernatürlichen Erfahrungen, machen mit Gott erleben oder nicht, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass wir Jesus nicht gesehen haben und trotzdem an ihn glauben. Eine andere Möglichkeit. Vielleicht möchte Jesus Folgendes ausdrücken. Ja, was im Leben zählt, was in der Krise zählt, Und was zählt, wenn du vielleicht todkrank bist und Krebs hast? Wir hatten das vor 2 Jahren, einen guten Freund mit 50 gestorben an Krebs. Was dann zählt, das sind nicht übernatürliche Erfahrungen, die du gemacht hast. Und das sind nicht Wunder und Zeichen. Das ist, was dann zählt, das ist ein Glaube, der aus einer Beziehung kommt zu einem lebendigen Gott, der über viele Jahre gewachsen ist und der durch viele Höhen und auch durch viele Tiefen gegangen ist. Das zählt am Ende und nicht die spektakulären und die großen Erfahrungen. Also wäre eine zweite Möglichkeit, was es bedeuten könnte. Und der dritte und letzte Gedanke zu diesem Satz, freuen dürfen sich alle, die nicht sehen und doch glauben. Jesus fordert den Thomas ja auch auf, hör auf zu zweifeln und glaube und sei nicht länger ungläubig, sondern gläubig. Und diese Aufforderung von Jesus, doch aufzuhören mit dem Unglauben, das legt auch einen Gedanken nahe, dass es hier nicht nur um ein Glauben können geht, sondern dass Glaube auch was mit Wollen und mit Entscheidungen zu tun hat. Also was ich nicht sage, ich betone es nochmal, wenn du Zweifel hast, dann musst du dich nur entscheiden und dann klappt das schon. Ich denke, das hat das, was ich vorher gesagt habe, gezeigt, dass ich das nicht meine. Aber es hat auch was mit Glauben und mit Entscheidung zu tun. Also ich glaube, gerade in unserem Glaubensalltag als Menschen, die wir schon Jahre vielleicht mit Jesus unterwegs sind, in meinem Leben spielt es eine Rolle, dass ich zum Beispiel sage, Herr, mir geht's im Moment wirklich nicht gut. Ich weiß aber trotzdem, dass du gut bist und dass du mich lieb hast und ich vertraue dir. Ich halte fest an dir. Ich habe dir mein Leben gegeben und diese Entscheidung, die ziehe ich nicht zurück, nur weil es mir gerade nicht gut geht, weil ich dich gerade nicht spüre, weil ich dich gerade nicht erfahre oder sowas, sondern ich kann mich auch entscheiden und sage, Herr, ich weiß, du bist gut, ich weiß, du wirst mir auch wieder begegnen und ich halte fest an dir. Amen.